Glücksimpulse. Die VN-Serie für mehr Zufriedenheit und mentale Stärke. Mit freundlicher Unterstützung der BTV.
Hallo und herzlich willkommen zu Glücksimpulse, der neuen VN-Serie für mehr Zufriedenheit und mentale Stärke. Mein Name ist Miriam Haller. Ich freue mich heute, Bertram Strollitz, Psychotherapeut und der Gründer der Akademie für positive Psychologie hier im Vorarlberg-Museum im Panoramasaal begrüßen zu dürfen. Ja, die Psychologie hat sich jahrzehntelang fast ausschließlich mit Krankheit, mit den negativen Seiten beschäftigt. Dabei kennt die klinische Forschung schon lange auch den Mehrwert des Glücks und auch für all jene, denen es im Prinzip gut geht. Da setzt auch die positive Psychologie an. Und damit wollen wir uns auch in unserer ersten Folge bei Glücksimpulse hier beschäftigen. Es handelt sich dabei um eine recht junge Forschungsdisziplin. Sie wurde in den 1990er Jahren hauptsächlich vom US-Psychologen Martin Seligman mitentwickelt oder gegründet. Und dabei rücken ganz wesentliche Fragen in den Fokus, nämlich wie sieht ein gelingendes und zufriedenes Leben aus? Und wie können wir nachhaltig glücklicher werden? In den nächsten 10 Folgen wollen wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen und auch, wie wir die positive Psychologie als Wissenschaft für uns nutzen können. Bertram, es freut mich wirklich, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Du bist seit über 30 Jahren Psychotherapeut und hast vor einigen Jahren die Akademie für positive Psychologie hier in Vorarlberg gegründet und bist Experte auf dem Gebiet. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, lass mich mit einer persönlichen Frage starten. Bist du glücklich?
Nicht immer. Ich glaube, mit dem Wort Glück bin ich nicht ganz, ich bin schon Freund mit dem Wort Glück, aber Glück ist ein Vogel und so weiter. Es wird auch wissenschaftlich diskutiert, was nehmen wir für dieses Forschungsgebiet. Das, was die positive Psychologie entschieden hat, dass sie Glück natürlich, die Glücksforschung war zu Beginn, dann wurde es in Richtung Zufriedenheit, Wellbeing im Amerikanischen, dann in Richtung Flourishing, Aufblühen. Was mir sehr gefällt, ist so die Wissenschaft für Entfaltung, also wie entfalten sich Menschen, wie entwickeln sich Menschen. Und da hat man halt schon entdeckt, dass Glück ein Teil der Entfaltung ist, aber es sind dann eher die Momente des Glücks, die wir sammeln müssen, um dann in der Zusammenfassung ein Gefühl der Zufriedenheit zu bekommen. Das gefällt mir eigentlich am besten.
Dass das Thema wirklich die Leute beschäftigt, dass es sehr gefragt ist, zeigt auch eine Vorlesung an der Universität Yale. Mhm. 2018 war das, da hat die Psychologieprofessorin Laurie Santos zu Jahresbeginn eine Vorlesung gemacht mit dem Namen Psychologie und das gute Leben. Mhm. Da hatten sich so viele Studenten angemeldet, dass man noch mehr Vorlesungen anbieten musste. Mittlerweile werden diese Online-Kurse millionenfach auf YouTube besucht und angesehen. Was sagt das über uns als Gesellschaft vielleicht auch aus, dass die Gesellschaft nach Glück sucht, trotzdem nach Glück und nach Zufriedenheit?
Ja, große, große Sehnsucht, ich denke. Man sagt ja oft, ich bin harmoniebedürftig, nur welcher Mensch möchte nicht Harmonie und welcher Mensch möchte nicht ein Gefühl der Zufriedenheit haben? Das ist unser Ziel, das ist eigentlich auch der Sinn unseres Lebens, nach Zufriedenheit und Glück auch zu suchen, sie zu finden und vor allem sie auch zu erhalten. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten haben wir eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns halt diese Plätze des Glücks oder die Plätze der Zufriedenheit ein bisschen eingeengt hat. Ich glaube, dadurch ist ein Bedarf entstanden.
Ja, das ist angesprochen. Momentan erleben wir viele Konflikte, viele Krisen in der Welt. Manchmal erscheint das Streben nach Glück fast wie ein Luxus. Es fühlen sich viele Menschen jetzt auch nach dieser Pandemie, nach den Kriegen, die wir leider hier in Europa und darüber hinaus erleben müssen, erschöpft. Viele klagen über psychische Probleme, vor allem bei jungen Menschen. Gibt es viele Studien, die eben das aufzeigen, dass gerade junge Menschen einen enormen Druck stehen. Wie können wir uns da schützen und wo setzt da vielleicht eben auch die positive Psychologie an?
Ich denke, das, was der Unterschied ist, momentan haben wir wirklich, also meine Praxis als Psychotherapeut ist momentan schon sehr voll mit erschöpften Menschen jeden Alters, also das betrifft nicht nur ältere, jüngere, auch Sechsjährige kommen zu mir, die einfach erschöpft sind. Es hat die Entwicklung sehr, sehr leistungsorientiert und fast nur auf Leistung. Und die Plätze der Reflexionsmöglichkeiten, der Ruhemöglichkeiten, die sind verringert. Und was jetzt ganz speziell dazu kommt, ist, dass die Aussicht auf ein Ende dieser Krisensituation nicht so sauber ist. Und die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, haben wir immer so das Gefühl gehabt, ja, das geht eh vorbei und das wird schon wieder besser und hat sich auch so bewahrheitet. Und jetzt kommt das noch und das noch und das noch nach Corona. Und da entsteht so ein Gefühl, okay, das ist wie wenn ich auf einer Bergwand und denke, ja, da oben, ist dann die Hütte und da komme ich da oben hin und dann geht es nochmal 500 Höhenmeter runter und dann wieder 500 auf. Also ich sehe nicht den Punkt, wo es dann sozusagen fertig ist. Und da kann die positive Psychologie mit den ganzen Forschungsergebnissen, auch die Tools, die daraus entwickelt wurden, natürlich einen weitergleichen. Da werden wir ja in dieser Serie spezifisch darauf eingehen, was man so ganz alltagsbezogen untertags machen kann, um zu diesen Phasen der Erholung zu kommen, damit wir da nicht ausbrennen in einer Zeit, die sehr, sehr schnelllebig geworden ist.
Ich glaube, das, was viele Leute auch beschäftigt, ist so ein bisschen das Gefühl der Ohnmacht. Angesichts dieser Krisen. Und andererseits, da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass das nicht in die toxische Positivität ausartet oder dass man in diese Fallebene eintappt, zu sagen, du musst nur positiv denken, du musst nur deine Einstellung positiv machen. Das ist ja auch nicht die Lösung. Ja.
Ich sagte, ich kann auf Vorarlbergisch sagen, also mir ist ein paar Minuten ein Jömerich lieber als ein Mensch, der alles gut sieht, alles und das wird schon wieder und das hat schon einen Sinn. Es ist eine Frage des Zeitpunkts, aber nur positiv zu sein ist ein Stress. Und das ist auch ein bisschen das, was man der positiven Psychologie oder der Glücksforschung ein Stück weit, vielleicht auch zu Recht, je nachdem wie man es einsetzt, zu Recht vorhält, dass nur das Streben nach Glück Stress macht, weil das Glück oder die Zufriedenheit besteht ja nur, weil ich auch den Unterschied kenne. Das ist dasselbe, wie es den Tag nur gibt, weil es die Nacht gibt oder weil es das Licht gibt, nur weil es Schatten gibt, als Erlebensqualität und im Endeffekt aufs ganz Große angelegt, gibt es das Leben nur, weil es das Ende des Lebens gibt. Sonst wäre es ja, es hat alles seine Begrenztheit und dadurch wird es wieder wertvoll. Also diese Momente der Zufriedenheit, des Glücks sind dadurch wertvoll, weil es auch den Unterschied gibt. Und wenn man nur nach Glück schreiben, also das ist ein Stress. Aber natürlich nur das Schlechte zu sehen und ja, das wird eh nichts und so weiter, das macht ein Stück weit ohnmächtig auch, also sich vor dem, was da sein wird in der Zukunft, vor dem zu resignieren, vor dem sich ohnmächtig zu fühlen, das ist für die Gegenwart ganz, ganz schlimm. Ist eigentlich der Ausgangspunkt einer Depression. Ohnmacht.
Bei der positiven Psychologie, ich habe es am Anfang schon kurz angesprochen, da geht es ja eher nicht um die Krankheit, sondern die positive Psychologie setzt ja auch bei Leuten an, die gesund sind, sage ich jetzt einmal, wie das Leben noch mehr gelingen kann. Wie machst du das in deiner Praxis dann auch? Wie schaut das aus, wenn jemand zu dir kommt und...
Ja, also es gibt einen Ausgangspunkt. Ich bin mit der Benennung der positiven Psychologie nicht ganz glücklich, weil es ja Bewertung ist. Das würde heißen, die Psychologie, es gibt eine negative Psychologie. Das stimmt natürlich nicht. Das, was in dieser Ansprache von Martin Seligman 1999 geäußert wurde, ist, dass wir uns auch wissenschaftlich den Fokus richten, nicht nur, wenn es einem Menschen schlecht geht, wieso ist das und was können wir tun, damit es ihm wieder besser geht, sondern auch wissenschaftlich zu untersuchen, was ist eigentlich, wenn es einem Menschen gut geht. Wenn ein Mensch sagt, ich bin zufrieden auf Vorarlbergisch, es geht mir gut, oder er ganz... Fallberger hat in seiner Sprache ganz, ganz schöne Ausdrücke, zum Beispiel, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, im Großen und Ganzen Gott sei Dank. Das ist eigentlich das Maximum, was wir auf Dauer wirklich leben können. Immer gut geht nicht und immer schlecht ist ganz schlecht. Und da dieses Maß zu finden, aber wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen, ich meine, ich bin ja berufsbedingt schicksalsbezogen, ja nicht, die Leute kommen ja nicht zu mir, um zu erzählen, dass es ihnen gut geht. Als Psychotherapeut kommen sie, weil irgendeine Notsituation, ein Leidenszustand ist, eine Störung, etwas, was sie belastet. Sie werden auch zugewiesen, sie werden teilweise auch verpflichtet zu kommen. Dann kann ich nicht sagen, ja, es wird schon Sinn haben, was jetzt hast oder so, was in schlussendlich stimmt. Nur, es ist immer, was positive Interventionen oder Zuspruch betrifft, es ist immer eine Sache des Zeitpunktes. Es dieses Mitgefühl zuerst zu zeigen, dass ich sehe, dass da Not ist, dass da Leid ist, Heißt nicht, dass ich mitleide, aber ich zeige Mitgefühl für diese Situation und verstehe, dass sich dieser Mensch jetzt schlecht fühlt. Und dann zu gewissen Punkten kann man Interventionen setzen, was denn so im Leben bisher auch war, was man bisher durchgestanden hat und so weiter, diese Stärkenorientierung. Und dann einmal beiläufig fast die Frage zu stellen, gibt es auch etwas in Ihrem Leben, das was Positives in sich hat? Und da kommen dann so oft Themen, aha, es ist ja nicht alles. Es ist ja nicht alles. Also wichtig ist, zum Beispiel in einer Depression ein bisschen das Gefühl zu erzeugen, dass es nicht alles ist, weil immer im depressiven Zustand hat man das Gefühl, es ist alles.
Alles ist schlecht.
Alles ist schlecht und immer und es wird nie und so weiter. Und das gilt es eigentlich zu berücksichtigen, dass das für diesen Menschen momentan so gefühlt wird. Ihn sie aus diesem Gefäß der Depression herauszubegleiten, Schritt für Schritt, das ist therapeutische Begleitung, Coaching. Und du hast ja gefragt, oder gibt es auch Interventionen, die präventiv gesetzt werden? Natürlich, die gibt's. Die hat die positive Psychologie, ich finde, das ist eine der größten Errungenschaften, solche lebenspraktischen, alltagstauglichen Tools zu schaffen, die man einfach annehmen kann.
Genau, also ich glaube, jeder von uns kennt Phasen, wo die Gedanken kreisen, wo man aus dem Gedankenkarussell nicht rauskommt. Es gibt immer mehr Anforderungen gefühlt, Erwartungshaltungen. Es bleibt oft wenig Zeit zum Verschnaufen und Abschalten. Was gibt es denn da für praktische Übungen?
Also, ganz schlimm, eine der wuchtigsten und gleichzeitig so banal wirkenden Übungen sind zum Beispiel die Three Blessings. Die kommen direkt von Martin Seligmann, der zuerst versucht hat, vor allem auch Menschen, die im Traurigkeitszustand sind, ja nicht so, oder, auch depressiv sind, zu sagen, überleg dir am Abend, bevor du einschläfst, einfach mal rückblickend auf deinen Tag, was war denn auch gut an diesem Tag? Gibt es Dinge, die du genossen hast? Gibt es Dinge, die du fein empfunden hast? Gibt es Dinge, gab es eine feine, gute Begegnung oder so weiter? Und schreib dir das auf, drei Dinge. Das nennt man Three Blessings. Und das wurde dann untersucht, was das tut, und da haben sie entdeckt, aha, das bringt ein bisschen mehr Schlaf, besseren Schlaf, mehr Erholung im Schlaf. Man hat auch gemessen, welche Botenstoffe erzeugt werden. Es gibt eine deutliche Erhöhung vom Serotonin zum Beispiel bei Menschen, die das gemacht haben, und Kontrollgruppe bei Menschen, die das nicht gemacht haben. Und dann haben wir sich im Laufe der Entwicklung dieser Übung überlegt, okay, das können wir dann intensivieren, dass ich mir den überlege, für jedes Ding, das eventuell ein bisschen besser war oder auch gut war, noch überlegen, wieso war denn das gut? Das könnte man fragen, oh, gibt es etwas, was du heute schon Gutes erlebt hast zum Beispiel? Gibt es da was? Hast du heute schon was erlebt, wo du sagst, boah, das war fein, angenehm, muss gar nicht so ein großes Ding sein?
Also ich muss sagen, ich bin ein Katzenmensch. Jedes Mal am Morgen, wenn mein Kater zu mir kommt und mich begrüßt, ist es schon mal ein guter Start in den Tag, würde ich sagen. Genau. Solche Kleinigkeiten, oder?
Genau. Ja, das könntest du zum Beispiel heute Abend aufschreiben. Das war schon. Und dann frage ich dich, und wieso ist denn das gut? Wieso ist das fein, deine Katze, wie heißt sie?
Boni.
Wieso ist das dein, die Boni zu streicheln? Was tut sich da bei dir, bei ihr?
Ja, weil einfach, es macht mich glücklich. Es ist ein schönes Gefühl, genau, der Katze über den Rücken zu streicheln und dann schnurrt sie vielleicht auch noch.
Genau. Ja. Also. Jetzt hast du das auch noch dazu geschrieben, oder? Und dann stellst du noch die dritte Frage. Der Mann stellt sich dann die dritte Frage. Was war dein Beitrag, dass es gut war? Was war dein Beitrag, dass das gut war? Was hast du dazu getan, dass das zu einem schönen Erlebnis wurde?
Naja, das ist jetzt wahrscheinlich in diesem Beispiel ein bisschen schwierig zu beantworten. Nein. Ja, weil mein Beitrag war, dass ich es gestreichelt habe.
Genau. Aber das ist die wichtigste Ebene, dass wir dafür verantwortlich sind, etwas zu tun, damit es uns auch gut geht. Kann es sein, kannst du aufstehen und die Katze liegt irgendwo und du gehst dann vorbei. Beispiel, das tust du nicht. Und das ist der Bezug, gerade diese dritte Ebene, was war mein Beitrag, ist dieses Beziehen auf meine Wirksamkeit für diese Situationen. Und das ist dieses Gegenmittel gegen Ohnmacht und Resignation.
Gibt es da auch, genau, also dass man eben nicht ohnmächtig ist, sondern handeln kann.
Genau.
Bei der Übung, die du jetzt vorgestellt hast, gibt es da Untersuchungen, wie lange man das machen muss? Also wenn ich das jetzt jeden Abend mache, ich schreibe mir drei Dinge auf, Ich glaube, es wird auch funktionieren, wenn ich diese drei Dinge jemand anderem mitteile, vermute
zum Beispiel
ich.
Auch. Also, ist eine schöne Partnerübung am Abend, was war halt fein für dich?
Genau, dass also, man sich so aus.
Reflektiert gemeinsam den Tag, aber die Wirkung ist für sich selber, als in einen eigenen Dialog zu gehen, die Wirkung ist rein im Denken ausschreiben, kann man es nur denken, aber das Ausschreiben verstärkt die Wirkung. Das, was sich tut, ist, man merkt es schon eine Woche, zwei, dass das einfach ein Unterschied auch unter Tags ist, weil unser Hirn ist sehr für uns gut vorausschauend. Mhm. Und unser Hirn denkt sich das, wenn man es jetzt 14 Tage, drei Wochen gemacht hat, die macht es heute Abend sicher wieder. Also das Hirn von der Mirren denkt sich, die schreibt heute Abend wieder auf. Und dann denkt sich das Hirn, ich muss drei Dinge haben. Also ich muss auf die Suche gehen. Das heißt, du veränderst deine Wahrnehmung. Und siehst schon unter Tags die Dinge, die auch gut sind. Das heißt nicht, dass alles gut ist an dem Tag, aber der Fokus liegt auch auf dem, was gelingt. Und das verändert nachweislich nach 2 Monaten sichtbar, wenn man es 2 Monate macht regelmäßig, sichtbar im Gehirn Strukturen der Wahrnehmung.
Also es ändert sich wirklich im Gehirn organisch
ändert sich.
Es gibt jetzt Untersuchungen, dass das...
In der Sinneswahrnehmung ändert sich Dinge, dass ich den Fokus auch auf andere richte. Und das hebt meine Stimmung neurobiologisch nachweisbar. Zum Beispiel ist der Serotoninspiegel, unser Hormon, das wir für das Gefühl für Zufriedenheit brauchen, auch Dopamin, so das Glückshormon, dass dieser Anteil steigt. Deutlich. Schlaf wird tiefer, besser, erholsamer und so entsteht im Prinzip eine Spirale, die grundsätzlich nach oben geht und nicht nach unten, wenn es in Richtung Resignation geht. Mhm. Also das ist...
Das heißt, man kann das eigentlich trainieren. Eigentlich heißt es nichts anderes, als wie, dass man das trainiert, dass das auch, also wie wenn ich jetzt täglich ins Fitnesscenter gehe und meine Muskeln trainiere, also meine körperlichen Muskeln, kann ich das auch im Gehirn
eigentlich? Im Endeffekt ähnlich. Ja, ich beschäftige mich seit 14 Jahren mit diesen Forschungsergebnissen auch sehr intensiv, bin ich sehr hirnforschungsinteressiert. Und das ist schon beeindruckend. Also ich für mich bezeichne mich momentan, oder seit ich mich mit diesen Sachen auseinandersetze, eher als Psychophysiotherapeut, weil das ist auch viel, viel Erklärungserleichterung für Menschen, die unter psychischer Bedrücktheit leiden, dass man was tun kann, weil da ist oft das Gefühl, jetzt hat es mich. Gerade wenn es psychisch ist. Und diese Erklärung, dass ich durch diese Übungen auch auf den psychischen Körper einwirken kann, bitte ja nicht nur. Also ich bin da ganz vorsichtig, oder? Man muss auch schauen, was ist körperlich und so weiter. Immer das Gesamte. Aber grundsätzlich ist es eine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen auf meine Befindlichkeiten. Das ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank, Bertram, schon mal für diesen spannenden Einblick und für diese praktische Übung. Es war mir eine Ehre, dich heute in der ersten Folge hier zu haben. An unsere Zuseherinnen und Zuhörerinnen, wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein für die 2. Folge. Mögen Glück und Zufriedenheit eure ständigen Begleiter sein. Bis dahin. Dankeschön.
Glücksimpulse. Die VN-Serie für mehr Zufriedenheit und mentale Stärke. Mit freundlicher Unterstützung der BTV.